was wirklich ein super Impuls war so für dieses Wochenende, sondern weil das auch echt sehr, sehr gut zu meinem heutigen Predigtthema passt. Ich möchte heute nämlich gerne über das Thema Gegenwart Gottes predigen. Und zum Einstieg einfach mal die Frage an euch, wenn ihr so zurückdenkt an das letzte Mal, wann ihr mal wirklich die Gegenwart Gottes so richtig empfunden habt, richtig gespürt habt, Gott ist da, könnt ihr so mit ein, zwei Wörtern mal beschreiben, so auf Zuruf, wie habt ihr das erlebt, wie war das für euch? Genau, nach Hause kommen, wundervoll, tiefer Frieden. Und sicher, sag ich mal, man kann da noch viele Dinge erzählen, viele, viele schöne Dinge beschreiben. Aber Fakt ist einfach, wenn wir so diese Gegenwart Gottes erleben, das macht irgendwie was mit uns. So eine meiner absoluten Lieblingsgeschichten im Zusammenhang mit Gegenwart Gottes erleben ist von einem Bekannten, der ist Musiklehrer an einer staatlichen Schule. Und der macht es oft so, bevor die Schulstunde losgeht, ist vielleicht noch irgendwie gerade die letzten Minuten der Pause oder so, dass er sich einfach ans Klavier setzt in diesem Musikzimmer und dort Lobpreislieder spielt. Und seine Motivation ist, dass er sagt, ich will eigentlich so ganz bewusst so diese gedankliche Trennung aufheben, so ich mache halt hier meinen Job und das ist was Weltliches und dann bin ich in der Gemeinde oder irgendwo und das ist was Frommes, sondern er sagt, was ich hier tue, das will ich zur Ehre Gottes tun und ich will es zum Segen der Kinder tun. Und jetzt, wie gesagt, es ist eine staatliche Schule, da kann er, das ist natürlich nicht so, wie soll ich sagen, frontal fromm machen. Kinder, wir machen jetzt erstmal ein bisschen Lobpreis oder so. Und die Kinder denken halt, naja, der sitzt vorne und spielt irgendwas, aber für ihn ist es einfach, hey, ich beginne meine Stunde damit, dass ich einfach mal 2-3 Minuten Gott die Ehre gebe hier. Und er hat erzählt, an einem Tag, an dem er das wieder so gemacht hat, ist was Unerwartetes passiert. So die Klasse kam rein und das war so eine Schulklasse. Da gab es auch irgendwie so den Klischee-Klassenrüpel, also der ständig gestört hat, der ständig andere Kinder drangsaliert hat, der auch gefürchtet war, aber bei weitem nicht beliebt. So die Kinder hatten eher Angst vor ihm. Und er sitzt vorne und spielt eben da dieses Lobpreislied instrumental und auf einmal fängt dieser Klassenrüpel an zu weinen und erzählt unaufgefordert, völlig unvermittelt, wie er vor ein paar Jahren mit anschauen musste, wie damals sein bester Freund bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist. Also der Freund ist einfach über die Straße gelaufen, ist überfahren worden und er hat es als Kind mit ansehen müssen. Und er erzählt es so unvermittelt und auf einmal kommen so diese ganzen anderen aus der Klasse, die ihn eigentlich gar nicht leiden können, weil er auch einfach, wie gesagt, so der Klassenrüpel ist, hin und ja, fangen an, ihn irgendwie zu trösten und sind für ihn da. Und er sitzt vorne an seinem Klavier, unser Bekannter, und sagt, was genau passiert hier eigentlich gerade? Also das ist doch völlig unerwartet, dass der auf einmal diese Schwäche zeigt, dass der irgendwie von diesem Trauma erzählt, dass die anderen ihn so trösten. Und ich denke einfach, in diesem Raum war Gegenwart Gottes und diese Gegenwart Gottes hat bei diesen Kindern was ausgelöst, ohne dass sie sich dessen in dem Moment überhaupt so bewusst waren. Die hätten das so sicher nicht benennen können, aber die Gegenwart Gottes war da. Und ich mag diese Geschichte deswegen so, weil bei vielen Geschichten so über die Gegenwart Gottes, die wir in, ich sag mal so, aus unserem frommen Kontext raus kennen, da kann man immer so ganz leicht einwenden, so eine, ja, das ist, ja, man suggeriert sich ja auch schnell was ein und ja, wir wünschen uns das alle so, die Gegenwart Gottes zu erleben und wenn wir uns das alle nur lang genug wünschen, dann bilden wir uns jetzt halt auch ein, dass wir tolle Sachen erleben. Ja, ich sag nicht, dass es so ist, ich sag nur, ja, das ist natürlich ein beliebter Einwand dann, aber diese Kinder, die, ja, die wussten wahrscheinlich gar nichts über das Thema Gegenwart Gottes oder so, die haben das einfach erlebt, es hat einfach was mit ihnen gemacht. Und das ist so für meine Predigt heute eigentlich schon der erste ganz, ganz wichtige Punkt. Wenn wir über die Gegenwart Gottes reden, dann ist das nicht irgendwie so ein theologisches Konstrukt, dann ist es nicht eine Metapher für irgendwas, sondern die Gegenwart Gottes, das ist was, was real existiert. Das Gott ist wirklich spürbar gegenwärtig und überall dort, wo Gott spürbar gegenwärtig ist, geht Kraft davon aus. Und ich habe mal im Physikunterricht gelernt, eine Kraft erkennst du immer daran, dass sie eine Wirkung hat. Und manchmal ist die Wirkung sofort offensichtlich und manchmal sieht man sie vielleicht nicht. Also wenn ich jetzt hier mit meiner Hand gegen die Wand dort drücke, dann sieht man hoffentlich keine Wirkung, aber trotzdem ist Kraft da und sie hat eine Wirkung. Und so ist das auch mit der Gegenwart Gottes. Manchmal ist es total sichtbar, total spürbar, passieren krasse Dinge. Manchmal empfindet man, dass irgendwie vielleicht gerade nicht so viel passiert, aber wo Gott gegenwärtig ist, geht Kraft von ihm aus. Und ich denke, viele von uns haben das ja auch immer wieder bei verschiedenen Gelegenheiten auch ganz persönlich so erlebt. Da war Frieden, das war wie nach Hause kommen, das war was Wunderschönes. Es gibt Menschen, die heil geworden sind in der Gegenwart Gottes, sogar teilweise ohne, dass irgendjemand jetzt so direkt für sie gebetet hat. Es ist einfach passiert und so weiter und so fort. Und über diese Gegenwart Gottes möchte ich mir gerne heute mit euch zusammen Gedanken machen. Und lasst uns da in die Bibel reingucken. Ich habe mir eine Stelle ausgesucht aus den 5 Büchern Mose. Wie ihr wisst, war Mose und das Volk Israel 40 Jahre in der Wüste unterwegs. Und sie haben dort in dieser Zeit der Wüstenwanderung Gott immer wieder auf eine sehr unmittelbare Art und Weise erlebt. Und ich möchte da gern eine Stelle vorlesen, die steht im 2. Buch Mose, Kapitel 33. Also wer eine Bibel dabei hat, darf sie da auch gerne aufschlagen. 2. Mose, Kapitel 33. Und zuerst möchte ich einfach mal so ein paar einzelne Verse aus der ersten Hälfte lesen, einfach weil uns das auch so ein bisschen den Zusammenhang gibt. Und ab Vers 12 dann den zusammenhängenden Text. Gut, ich fange mal an, Kapitel 33. Wenn die Israeliten irgendwo ihr Lager aufschlugen, stellte Mose jedes Mal außerhalb des Lagers ein Zelt auf. Er nannte es Zelt der Begegnung. Kaum hatte Mose es betreten, kam die Wolkensäule herab und blieb über dem Eingang stehen, während der Herr mit Mose sprach. Der Herr sprach mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie Freunde miteinander reden. Und um der Stelle mal kurz einzuhaken, ich finde so diesen letzten Satz irgendwie echt total cool. Der Herr redete mit Mose, wie Freunde miteinander reden. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Für mich, wenn ich überlege, wie rede ich mit einem Freund, das heißt für mich zum einen, mit einem Freund kann ich wirklich über ganz tiefe Sachen reden, über ganz persönliche Sachen. Und das kann ich mit Gott auch. Aber eine Sache, die ich da so spannend finde, ist, Freundschaft, das heißt für mich auch ein Freund ist jemand, mit dem ich auch albern sein kann, wo du einfach mal lachen kannst, wo du mal irgendwie einen dummen Witz machen kannst, ohne dass du irgendwie Sorge haben musst, dass der andere denkt, dass dir der heilige Ernst fehlt oder was auch immer. Und keine Ahnung, worüber Mose und Gott so alles geredet haben, aber so diese Vorstellung, dass Gott und Mose auch einfach mal zusammen gelacht haben. Ich weiß nicht, darf man das sagen, dass Gott albern sein kann, brennt dann mein Auto draußen ab, keine Ahnung, aber ich finde es auf alle Fälle so einen schönen Satz, dass Gott und Mose miteinander geredet haben. Wie Freunde. Ja, und dann lesen wir ab Vers 12. Mose sagte zum Herrn, du befiehlst mir, dieses Volk nach Kanaan zu bringen, aber du hast mir noch nicht gezeigt, wen du mit mir senden willst. Du hast gesagt, dass du mich ganz genau kennst und dass ich deine Gunst gefunden habe. Wenn du nun wirklich mit mir bist, dann lass mich deine Pläne erkennen. Ich möchte dich besser verstehen und weiter deine Hilfe erfahren. Denke doch daran, dieses Volk ist dein Volk. Der Herr antwortete, ich selbst werde dir vorangehen und dich in ein Land bringen, in dem du in Frieden leben kannst. Mose erwiderte, wenn du nicht selbst voranziehst, dann schick uns nicht von hier fort. Worin soll man denn erkennen, dass du zu mir und zu diesem Volk hältst? Doch nur daran, dass du mit uns gehst. Was sonst sollte uns unterscheiden von allen Völkern auf dieser Erde? Spannende Frage. Was sonst sollte uns unterscheiden von allen Völkern auf der Erde? Und ich finde, das ist auch eine spannende Frage, um sie sich einfach hier und heute mal zu stellen. Was sollte uns als Nachfolger von Jesus, uns als Gemeinde unterscheiden von allen anderen Dingen, die es so auf dieser Welt, die es so in dieser Gesellschaft gibt? Dass wir zu vielen Dingen eine klare Meinung haben als Christen, das haben andere auch. Dass wir in regelmäßigen Abständen erbauliche Veranstaltungen machen, wo du einfach ermutigt rausgehst und wo du was fürs Herz hörst und fürs Gemüt, hoffentlich. Das machen andere auch und andere machen es zum Teil viel besser als wir. dass wir ein Heilsversprechen haben. Dann machen wir uns nichts vor. Heutzutage verspricht ja jede Waschmittelwerbung, dass sie dein Leben revolutionieren wird. Ich will sagen, aus Sicht vieler Leute ist diese Botschaft, die wir haben, einfach ein Angebot auf dem Markt der Möglichkeiten, wie es ganz viele Angebote gibt. Ohne diese Gegenwart Gottes, ohne diese lebensverändernde Kraft, die da drin steckt, ist Jesus nachfolgen erstmal eine Lebensphilosophie, wie es unzählige andere gibt. Und Jesus ist so unendlich viel mehr als einfach eine Philosophie. Jesus ist der Auferstandene. Er ist der König der Könige. Er ist die Hoffnung der Welt. Und so eine Frage, die mich einfach immer wieder bewegt, ist: Wie kann ich einfach mehr von dieser Gegenwart des Königs der Könige in meinem eigenen Leben erfahren? Mehr von Gott. Und natürlich bewegt mich das auch hier für die Gemeinde, nicht nur, weil ich Gemeindeleiter bin. Einfach, wie können wir das auch in der Gemeinde immer mehr erleben, dass Gott auf diese kraftvolle Art und Weise gegenwärtig ist und auf eine Weise, wo wir wirklich sagen können, hey, super, dass andere was Ermutigendes machen, super, dass andere auch Ideen haben, wie du dein Leben gut gestalten kannst, aber diese Gegenwart Gottes, diese Kraft, die gibt's bei Gott und sonst nirgendwo. Was sollte uns unterscheiden von allem anderen, was die Welt so zu bieten hat? Ja, wie gesagt, wie kann ich mehr davon in meinem eigenen Leben erfahren? Wie können wir mehr davon in unserer Gemeinde erfahren? Und eine Sache, die mir so bei den Israeliten auffällt, ist, sie haben immer wieder ganz bewusst solche Orte geschaffen, an denen man Gegenwart Gottes erleben kann. In dieser Stelle, die wir jetzt gerade eben zusammen angeguckt haben, da steht, wenn die Israeliten irgendwo ihr Lager aufschlugen, stellte Mose jedes Mal außerhalb des Lagers ein Zelt auf. Er nannte es Zelt der Begegnung. Und das war der Ort, an dem Mose mit Gott geredet hat. Und wir lesen auch in diesem Abschnitt, in einem Teil, den wir gerade nicht gelesen haben, jeder Israelit, der den Herrn befragen wollte, musste dorthin gehen, zu diesem Zelt. In späteren Zeiten war bei den Israeliten der Tempel dieser Ort, an den du gegangen bist, wenn du eine Begegnung mit Gott gesucht hast. Und was ist heute so dieser Tempel, sozusagen dieser Ort, an dem wir Gegenwart Gottes erleben können? Und zum einen ist es natürlich so, dass wir immer und überall die Möglichkeit haben, Gott zu erleben, ob es im Sinfonieorchester ist, also im Konzert oder überall sonst. Also der Vorhang ist zerrissen, als Jesus am Kreuz gestorben ist. Die Gegenwart Gottes ist nicht mehr auf einzelne Orte beschränkt. Aber gleichzeitig gibt's im Neuen Testament auch Beschreibungen von Orten, an denen du immer die Gegenwart Gottes finden wirst. Das ist nicht eine Frage, ist Gott heute vielleicht da, sondern das Neue Testament sagt, da wird Gott immer da sein. Einer dieser Orte, wo Gott immer sein wird, ist in jedem einzelnen Nachfolger von Jesus. Im 1. Korintherbrief steht, habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Also egal, ob du das vielleicht in dem Moment gerade total spürst und wahrnimmst oder nicht, wenn du Jesus nachfolgst, ist Gott in dir gegenwärtig. Es kann gar nicht anders sein. Ein zweiter Ort sozusagen, wo Gott immer gegenwärtig sein wird, ist die Gemeinde. Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammen sind, bin ich mitten unter ihnen. Und Paulus schreibt im Epheserbrief, Kapitel 2, das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, er bezieht sich dort auf die Gemeinde, sind die Apostel und Propheten und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Er hält den ganzen Bau zusammen, durch ihn wächst er und ein Heiliger und wird ein Heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Jetzt Hand aufs Herz, wie geht's uns damit, wenn wir das so hören, wenn wir uns überlegen, ist mein Alltag so, dass ich wirklich dort Gott auf eine kraftvolle Weise erlebe? Ist es so meine Erwartung, wenn ich in die Gemeinde gehe, das ist so eine Zeit, da rechne ich damit, dass Gott mich vielleicht heute mal auch echt überrascht, dass er was Krasses tut in meinem Leben? Ich meine, so im Alten Testament lesen wir die Beschreibungen, dass wenn die Hohepriester im Tempel in das Allerheiligste gegangen sind, das war ein bestimmter Raum, den durfte man ein einziges Mal im Jahr betreten und das durfte nur der Hohepriester tun. Und wenn er das getan hat, dann haben sie ihm ein Seil um den Fuß gebunden, um den Knöchel, für den Fall, dass er von der Gegenwart Gottes einfach niedergebügelt wird, dass sie ihn dann überhaupt auch wieder dort rausziehen können, weil wenn er der Einzige ist, der rein darf, dann kannst du ihm ja erstmal schlecht helfen, wenn er da liegt. Und natürlich ist das nicht jedes Jahr passiert, dass der da irgendwie umgefallen ist, aber sie haben damit gerechnet, dass es immer passieren kann. Und deswegen haben sie ihm dieses Seil um den Fuß gebunden. Und da ist so für mich die Frage, was ist meine Erwartung, wenn ich meine stille Zeit mache, wenn ich in den Hauskreis gehe, in den Gottesdienst, sonst irgendwelche Dinge in der Gemeinde wahrnehme oder einfach meinen Alltag lebe. Nicht immer tut Gott die krassesten Sachen, aber habe ich so diese Erwartung zu sagen, hey, heute kann der Tag sein, an dem Gott mich umhauen kann, sozusagen. Was wir erwarten, ist in aller Regel davon abhängig, was wir einfach für Erfahrungen gemacht haben. Ich meine, wenn du zu McDonald's gehst, dann erwartest du wahrscheinlich nicht, dass du jetzt hier irgendwie Gourmet-Küche serviert kriegst, weil dir einfach deine Erfahrung sagt, McDonald's ist nicht der Ort, an dem hier irgendwie Sterne-Menüs serviert werden. Und ich denke, wenn es jetzt Leute gibt bei uns, auch denen so geht, die sagen, naja, eigentlich mein Alltag, da erlebe ich das eigentlich nicht so, dass Gott irgendwie wirklich kraftvolle Dinge tut. Oder vielleicht auch die Gemeinde hier, die Vineyard Dresden, das ist irgendwie nicht so der Ort, wo ich das so erlebe und eigentlich auch nicht diese Erwartungshaltung habe. Also so im Bild zu bleiben, für mich ist vielleicht so Vineyard Dresden eher ein McDonald's als ein Sterne-Restaurant. Ich verhungere jetzt nicht direkt, aber dass es mich jetzt wirklich umwirft, kann ich auch nicht sagen. Dann finde ich das total wichtig, dass wir einerseits da einfach auch ehrlich damit umgehen, dass wir nicht fromme Fassaden aufbauen und sagen, das darf man aber nicht sagen, das ist aber ungeistlich, wenn du das so empfindest, weil durch sowas kommt die Gegenwart Gottes auch nicht stärker zur Geltung. Aber andererseits finde ich es auch wichtig, dass wir dann in dem Moment so diesen, ja, uns einfach als Gemeinde auch entschließen, hey, lasst uns hier nicht mit McDonald's zufrieden geben, wenn Gott uns eigentlich so unendlich viel mehr verheißen und versprochen hat. Wir dürfen das sagen, dass wir momentan hier McDonald's erleben, wenn es uns so geht. Aber wir dürfen uns auch nach mehr ausstrecken, weil Gott viel mehr versprochen hat. Wir müssen nicht bei dem wenigen Unbefriedigenden stehen bleiben. Und damit ist die eigentlich entscheidende Frage, wie wir denn dahin kommen können. Was können wir tun, damit in meinem persönlichen Alltag, in unserem Leben als Gemeinde, wir die Gegenwart Gottes richtig kraftvoll erleben können. Und im Prinzip ist natürlich klar, Gott ist souverän. Wir können das nicht produzieren. Wir können sozusagen keinen Zaubertrick vollführen, keinen Knopf drücken, der Gott in irgendeiner Form dazu zwingt, irgendwo aufzutauchen. Aber es gibt doch eine Reihe von Sachen, die wir menschlich tun können. Vielleicht auch ein schönes Bild mit diesen Wänden, was die Lydia gesagt hat. Also du kannst bei dir zu Hause Wände hinstellen, wie du möchtest. Da spielt deswegen kein Sinfonieorchester. Aber wenn irgendwo ein Sinfonieorchester spielt und du stehst die Wände drumherum, dann hat es auf einmal eine andere Qualität. Und so gibt es eben auch Dinge, die wir tun können, dass wir die Gegenwart Gottes in einer neuen Qualität erleben können. Und ein Punkt, das habe ich vorher schon mal angesprochen, ist, dass die Leute im Alten Testament ganz bewusst diese Räume geschaffen haben. Und es lag bei ihnen natürlich auch in der Natur der Sache. Dieses Zelt der Begegnung, in dem Mose mit Gott gesprochen hat, das hat sich ja nicht von alleine aufgebaut. Irgendjemand musste sich jetzt da hinstellen und dieses Zelt aufbauen. Oder der Tempel hat sich natürlich auch erst recht nicht von alleine da irgendwie hingestellt, sondern da hat es Arbeiter gebraucht und Künstler und Rohstoffe und alles Mögliche, damit dieser Raum entsteht, in dem das Volk Israel Gott begegnen konnte. Und meine Erfahrung ist so in diesen 26, 27 Jahren, die ich jetzt mit Jesus unterwegs bin, es macht wirklich einen Unterschied, ob ich für mich, ob wir als Gemeinde bewusst solche Räume schaffen, in denen Gott auftauchen kann, in denen Gottes Gegenwart willkommen ist. Und das hat einfach was damit zu tun, dass Gott in einem ganz hohen Maße unseren freien Willen respektiert. Ich denke, oft sind wir uns gar nicht bewusst, wie sehr Gott unsere freie Entscheidung ernst nimmt. Lange Zeit nach Mose sind die Israeliten zu Gott gekommen und haben gesagt, Gott, irgendwie jedes Volk um uns herum hat einen König, wir haben keinen König, irgendwie fühlen wir uns da so ein bisschen nach Minderwertigkeitskomplex. Gott, wir wollen einen König haben. Und ihr erinnert euch, Mose hat vorher in diesem Text die Frage gestellt, was sollte uns unterscheiden von allen anderen Völkern auf der Erde? Und eigentlich war das genau eine dieser Sachen, die das Volk Israel unterscheiden sollte. Andere haben einen König, im Volk Israel herrscht Gott, kein menschlicher König. Aber Gott hat diese Entscheidung der Israeliten respektiert. Er hat gesagt, okay, ihr wollt einen König, es ist eure freie Entscheidung. Er hat Saul berufen, danach David, noch viele andere. Und manchmal waren die Israeliten gesegnet mit ihren Königen und ganz oft waren es keine guten Könige. Mit Sicherheit haben sie deutlich schlechter regiert, als Gott es getan hätte. Aber Gott hat es respektiert. Was ich damit sagen will, ist, wenn wir uns bewusst gegen Gott entscheiden, dann respektiert das Gott. Das, denke ich, überrascht niemand oder hoffentlich überrascht das niemand, dass Gott uns diese Freiheit lässt. Aber umgekehrt, glaube ich, wir müssen uns auch bewusst machen, es hat eine echte Auswirkung, ob wir uns bewusst dafür entscheiden, Gott Raum zu geben, ob wir bewusst Ja zu ihm sagen in bestimmten Situationen oder ob wir irgendwie so rangehen nach dem Motto, so, naja, ist doch eh klar. Das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum ich zu Beginn der Ministry-Zeit oft den Heiligen Geist einlade. Es gibt so ab und zu Leute, die haben damit Mühe und sagen, naja, aber was soll das? Der Heilige Geist ist doch schon da, ist doch überflüssig, den einzuladen. Das ist für mich überhaupt gar nicht der Punkt, dass der Heilige Geist schon da ist, sondern was mir in dem Moment wichtig ist, ist dem Heiligen Geist zu sagen, hey, wir strecken uns aus nach dir, wir sagen Ja zu dir, es ist dein Raum und du darfst in dieser Zeit tun und lassen, was du möchtest. Das will ich dem Heiligen Geist sagen, wenn ich sage, komm, Heiliger Geist, ich lade dich ein. Nicht, dass er irgendwie nicht schon da ist. Und ich glaube wirklich, und ich glaube es nicht nur, das ist meine Erfahrung, es macht einen Unterschied, ob wir Gott immer wieder auf so eine Art bewusst Räume schaffen oder ob wir es nicht tun. Ob ich morgens als Lehrer in meinem Klassenzimmer sage, hey Gott, ich lade dich ein, dass du gegenwärtig bist. Ob ich im Kundengespräch sage, Gott, ich lade dich ein, dass du mit dabei bist. Egal, ob ich das dann offen so erzählen kann beim Gegenüber oder nicht. Es macht einen Unterschied. Und das ist für mich eine wichtige Art und Weise, wie wir Gott Raum geben können, dass wir seine Gegenwart kraftvoll erleben können. Ein weiterer Punkt, den ich dort wichtig finde, ist die Frage, wonach richten wir eigentlich unsere Gemeinde aus? Wonach richten wir unseren Alltag aus? Was meine ich damit? Wenn du dir den Tempel anguckst im Alten Testament, also da gab es ja zwei, aber ist egal, wenn du dir beide anguckst von ihrer Architektur her, dann siehst du, das Allerheiligste, dieser Ort der ständigen Gegenwart Gottes, das war so der Mittelpunkt dieser ganzen Bauanlage. Und das nicht nur jetzt irgendwie von ihrer Bedeutung her, also klar ist es das Wichtigste, wenn Gott dort gegenwärtig ist, sondern die ganze Architektur war auf diesen einen Raum ausgerichtet. Und da gab es Vorhöfe und Innenhöfe und dann gab es irgendwie das Heiligste und da gab es das Allerheiligste und alles war auf dieses Allerheiligste ausgerichtet, diese Gegenwart Gottes. Und die Frage, die ich mir immer wieder stelle, ist, worauf ist sozusagen die Architektur meines Lebens ausgerichtet? Ist es so, dass es da einfach viele Zimmer gibt und da gibt es ein Zimmer, das ist mein Beruf und da gibt es ein Zimmer, das sind meine Hobbys und meine Familie ist ein Zimmer und meine Freunde sind ein Zimmer und so weiter und so fort. Und da gibt es halt auch ein Zimmer, das ist halt das Gottzimmer. Da ist dann irgendwie der Gottesdienst und der Hauskreis drin. Oder ist es so, dass Gott in dieser Architektur, dass die Gegenwart Gottes in dieser Architektur wirklich der Mittelpunkt ist? Und alles andere, was sonst so in meinem Leben passiert mit Hobbys und Familie, Beruf, tralala, richtet sich an diesem einen Raum aus, an dieser Gegenwart Gottes. Und wohlgemerkt, die Aussage ist hier nicht, hey, als guter Christ darfst du keine weltlichen Hobbys haben, sondern die Aussage ist einfach, hat das irgendwas mit Gott zu tun? Suche ich die Gegenwart Gottes auch dort, wo ich weltliche Dinge tue? Ja, für die Hörer im Internet, ich mache hier gerade immer mit dem Finger Anführungszeichen mit, sozusagen weltliche Dinge oder sage ich einfach, hey Gott, ich will dir auch dort die Ehre geben, ich will auch dort danach fragen, was hast du vor, so wie das unser Bekannter mit seinem Musikunterricht getan hat. Und genau die gleiche Frage kannst du und musst du auch im Hinblick auf die Gemeinde stellen. So, was ist so mit diesen ganzen Sachen, die wir als Gemeindebetrieb in Anführungszeichen so haben? Ist es wirklich auf die Gegenwart Gottes ausgerichtet? Oder tun wir Dinge, weil wir sie halt schon immer so getan haben und weil es uns eigentlich auch ganz gut damit geht? Was ist mit unseren Teamtreffen, die wir haben, die Programme, die wir machen, Veranstaltungen, die wir haben? Und gibt's dann ab und zu noch eine Ministry-Zeit, wo Gott dann auch mal was sagen darf? Oder hat Gott eigentlich immer das Recht, gegenwärtig zu sein? Hat Gott die Erlaubnis, unseren Gemeindebetrieb mal so richtig zu stören, wenn er das für gut und richtig hält? Und das ist so eine Frage, darf Gott uns stören? So als guter Christ nickt man dann reflexartig, ja, natürlich darf das Gott. Aber wenn Gott mal so richtig den Betrieb stört, Leute, dann ist nicht nur der Pastor außerhalb seiner Komfortzone, dann sind wir alle herausgefordert und darf uns Gott herausfordern. Und für den Hauskreis kannst du das durchspielen und so weiter und so fort. Also das ist für mich ein weiterer Weg, wie wir der Gegenwart Gottes dazu verhelfen können, wirklich kraftvoll zu sein, dass wir diese Räume schaffen, wo das passieren kann, dass wir die Dinge, die wir tun, daran ausrichten. Und einen letzten Weg will ich noch kurz ansprechen, auch mit Blick auf die Zeit. Ein weiterer guter Weg sind geistliche Übungen. Geistliche Übungen, das sind solche Sachen wie Bibellesen gehört dazu, auch mit wirklich sich beschäftigen mit der Bibel. Anbetung, Lobpreis ist eine geistliche Übung, Fasten ist eine geistliche Übung. Und man könnte noch verschiedenes anderes nennen. Und geistliche Übungen, das ist so ein Thema, das ist so, sage ich mal, in christlichen Kreisen, vor allem so auch in unseren freikirchlichen Kreisen, das war ja lange Zeit eher so ein bisschen stiefmütterlich behandelt, weil ja, so super sexy klingt das jetzt nicht hier, wir machen eine geistliche Übung. Interessanterweise erfährt das so in den letzten Jahren eine ganz schöne Renaissance, dieses Thema, weil auch immer mehr Leute dahinter kommen zu merken, hey, das macht wirklich was mit deinem geistlichen Leben, wenn du so bestimmte Dinge einfach tust. Und da ist nicht jeder bei jeder geistlichen Übung im gleichen Maße irgendwie, wie soll ich sagen, angesprochen. Das ist auch völlig okay so. Aber geistliche Übungen sind echt eine gute Sache. Ich habe mal so einen Vergleich gehört von Henry Nouwen, war der. Den fand ich irgendwie super einleuchtend. Henry Nouwen hat gesagt, mit geistlichen Übungen ist es so, wie wenn du gern braun werden möchtest. Also wenn sozusagen du kannst es nicht beeinflussen, ob die Sonne scheint oder nicht, so wie du halt auch nicht machen kannst, dass Gott irgendwie auftaucht oder was tut. Aber wenn die Sonne scheint, dann kannst du einfach sagen, ich gehe raus und leg mich in die Sonne und dann wirst du braun werden. Oder du kannst bei dir zu Hause unterm Dach sitzen und dann kannst du sonst was betreiben, aber braun werden wirst du davon nicht. Und so hat Henry Nouwen gesagt, wenn du braun werden willst, musst du dich in die Sonne legen. Wenn du Gegenwart Gottes erleben willst, dann musst du geistliche Übungen machen. Das war so sein Vergleich. Und wie gesagt, einfach in dem Zusammenhang, vielleicht ist es mal was für dich, das wirklich auszuprobieren mit dem Fasten. Gerade auch, wenn du es noch nie getan hast. Keiner soll sich unter Druck gesetzt fühlen. Aber wenn du sagst, vielleicht lohnt sich das, wenn du neugierig bist, dann lass dich doch einfach mal darauf ein. Und ein Angebot wäre dieses Wochenende im April. Ja, ich komme so zum Abschluss. Ich weiß nicht, wie das euch geht, aber für mich ist es so, ich habe total Hunger nach dieser Gegenwart von Gott. Ich habe einen Hunger danach, das zu spüren. Dieses, hey, ich komme nach Hause, das ist wunderbar, das ist ermutigend, Dinge passieren. Und irgendwie keine Ahnung, ob jetzt die Vineyard Dresden so ein McDonald's unter den Gemeinden in Dresden ist. Aber ich bin überzeugt davon, dass Gott echt noch so viel mehr vorbereitet hat, als wir dort gerade momentan auch erleben und haben. Und dass es wirklich wert ist, dem Ganzen auch nachzuspüren. Und deswegen einfach so meine Frage an dich, wie geht's dir an dem Punkt? Ist egal, ob du das irgendwie schlüssig fandest, was ich alles erzählt hat oder nicht. Aber einfach die Frage an dich, hast du Hunger, mehr von Gott zu erleben, mehr Gott zu spüren, kraftvolle Gegenwart Gottes zu erleben? Und dann wäre mein Vorschlag, wenn du das bejahen kannst, wir werden jetzt so langsam aber sicher in die Richtung Ministry-Zeit abbiegen. Und ich würde einfach so dazu einladen, wenn du sagst, ich wünsche mir mehr von Gott, dann lasst uns doch gleich auch so ein sichtbares Zeichen setzen, reagieren und sagen, ich erlaube Gott bewusst, mich zu berühren, indem ich aufstehe, und das ist mein sichtbares Zeichen, dass ich mich nach Gott ausstrecke, weil solche sichtbaren Zeichen einen Unterschied machen. Wenn es dir gerade ganz anders geht, dann fühl dich völlig frei, auch sitzen zu bleiben. Geht es nicht irgendwie um Gruppenzwang oder so, aber wenn du das möchtest, dann steh einfach mit auf und ich lade den Heiligen Geist ein, und dann lasst uns einfach 2-3 Minuten Stille haben und einfach gucken, ob der Heilige Geist redet, ob Dinge passieren, und dann werden wir auch einfach, ja, sage ich mal, mit der, ich will jetzt nicht sagen, die normale Ministry-Zeit, das klingt so popelig, aber dann, genau, ihr wisst, was ich meine, es wird dann einfach so mit der Ministry-Zeit weitergehen, wie wir das gewohnt sind. Und Heiliger Geist, du siehst jetzt einfach die Menschen, die hier stehen, und ich stehe auch hier vorne, bewusst sozusagen innerlich nochmal aufgestanden. Wir stehen hier, weil wir Hunger haben nach deiner kraftvollen Gegenwart. Mehr von dir, Heiliger Geist. Wir laden dich ein, wir heißen dich willkommen. Wir geben dir das Recht zu tun und zu lassen, was immer du möchtest, an unseren Herzen, so wie wir hier gerade stehen. Und wir sagen einfach mehr von dir.